NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt sie Wolfgang Müller, unter anderem zu diesen Themen. Die Bundesanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Beate Zschäpe. Die Vereinten Nationen beschränken Öllieferungen an Nordkorea. Wir fragen in unserem Kommentar, ob damit doch eine diplomatische Lösung in Sicht kommt. Der CDU-Politiker Heiner Geißler ist gestorben. Wir würdigen seine politische Bedeutung. Außerdem Angela Merkel im Interview des NDR, der OECD-Bericht Bildung auf einen Blick und kostenloses WLAN an 8000 Orten. Die Europäische Union will dafür sorgen. Seit mehr als 4 Jahren läuft jetzt schon der sogenannte NSU-Prozess gegen die mutmaßliche rechtsextreme Terroristin Beate Zschäpe und 4 weitere Angeklagte. Heute hat die Bundesanwaltschaft ihr Plädoyer abgeschlossen und ihre Strafforderung bekannt gegeben. Sie fordert für Zschäpe lebenslange Haft. Aus München berichtet Matthias Reiche.
Lebenslange Haft, die besondere Schwere der Schuld anerkannt und Sicherungsverwahrung für Beate Zschäpe. Dass die Bundesanwaltschaft die Maximalforderung stellte, ist auch für Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann keine Überraschung.
Weil die Beweise erdrückend sind, weil Frau Zschäpe mit ihren Tatbeiträgen weit, weit weg ist von einer Beihilfe, die ihre Verteidiger ja immer mal wieder in den Raum gestellt haben.
10 Morde, Dutzende Mordversuche, Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle. Auch wenn die heute 42-Jährige an keinem der Tatorte dabei war, sieht die Bundesanwaltschaft Beate Zschäpe als Mittäterin. Das zeige sich besonders deutlich im blutigen Finale am 4. November 2011, als sie nach dem Selbstmord ihrer beiden Kameraden die gemeinsame Wohnung in Brand setzte. Sie habe mit hoher krimineller Energie als gleichberechtigtes Mitglied des sogenannten NSU gehandelt, ist Bundesanwalt Herbert Diemer überzeugt.
Ich meine, dass klar geworden ist, dass es sich bei der Angeklagten tatsächlich um einen eiskalt kalkulierenden Menschen handelt, dem Menschenleben zur Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen und ideologischen Ziele keine Rolle spielen und dass sie auch eine bedeutende und eine wichtige Rolle in der terroristischen Vereinigung NSU gespielt hat, die ja durch ihre Tatbeiträge, die wir im Einzelnen dargelegt haben, auch dazu geführt hat, dass sie als Mittäterin verurteilt werden musste.
Unklar ist, wie die Verteidigung der Hauptangeklagten auf den Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft reagieren wird. Nach 9 Beweisanträgen sieht es derzeit allerdings nicht aus, Zschäpe-Verteidiger Wolfgang Heer.
Meine Kollegen Frau Sturm, Herr Stahl und ich werden uns zu den Vorstellungen des Generalbundesanwalts Frau Zschäpe betreffend im Rahmen unserer eigenen Schlussvorträge äußern.
Sichtbar zufrieden ist Verteidiger Jakob Hösel. Sein Mandant Carsten S. könnte mit 3 Jahren Jugendhaft noch sehr glimpflich davonkommen.
Ja, das ist unter den gestellten Anträgen erstmal der geringste. Ich will das aber nicht im Moment bewerten. Das sind jetzt die Anträge der Bundesanwaltschaft und wir müssen uns jetzt mit der Argumentation auseinandersetzen.
Für Holger G., der sich ebenfalls kooperationsbereit gezeigt hatte, wurden 5 Jahre beantragt. Mit 12 Jahren deutlich länger soll der wegen Beihilfe in 9 Mordfällen angeklagte Ralf Wohlleben in Haft. Der ehemalige NPD-Funktionär soll die Cesca-Pistole besorgt haben, mit der 9 ausländische Mitbürger erschossen wurden. Mit 12 Jahren fiel auch der Strafantrag für André E. deutlich höher als erwartet aus. Der als engster Unterstützer des sogenannten NSU geltende Neonazi wurde wegen Fluchtgefahr noch im Gerichtssaal in Gewahrsam genommen, was Nebenklageanwalt Mehmet Daimer-Güler nicht verwunderte.
Ich bin nicht überrascht über diesen Haftbefehl. Ich bin überrascht, dass dieser Mann 6 Jahre auf freiem Fuß war. André ist Rassist, er ist Nationalsozialist. Er hat auf seiner Brust tätowiert, stirb, Juri, stirb.
Am Mittwoch soll entschieden werden, ob André E. bis zur Urteilsverkündung in Untersuchungshaft bleiben muss. Die Hauptverhandlung wird dann voraussichtlich am Donnerstag mit Plädoyers der 50 Nebenkläger weitergehen. Dann kommen die Verteidiger der Angeklagten zum Zuge, bevor in einigen Wochen oder Monaten das Gericht sein Urteil fällen wird.
Matthias Reiche vom NSU-Prozess in München. Wie lässt sich eine militärische Eskalation zwischen den USA und Nordkorea verhindern? Das war auch heute Nacht wieder die Kernfrage im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Immerhin wurde dort am Ende ein einstimmiger Beschluss gefasst. Georg Schwarte fasst die Beschlusslage zusammen.
Der UN-Sicherheitsrat hat in Sachen Nordkorea jetzt beides versucht. Die schärfsten Sanktionen, die jemals gegen ein Land verhängt wurden, aber auch die ausgestreckte Hand der amerikanischen UN-Botschafterin Haley. Wenn Nordkorea sein Nuklearprogramm stoppe, könne das Land sich seiner Zukunft zuwenden. Wenn Nordkorea beweise, dass es in Frieden leben könne, lebe die Welt in Frieden mit Nordkorea.
If it agrees to stop its nuclear program, it can reclaim its future. If it proves it can live in peace, the world will live in peace with it.
Die Antwort aus Pyongyang postwendend. Von Frieden war da wenig zu hören. Die beschlossenen Sanktionen laut des nordkoreanischen UN-Botschafters boshaft. Und ausgerechnet auf der Abrüstungskonferenz in Genf schob er nach, was als unverhohlene Drohung an den Erzfeind USA gelten dürfte. Die bevorstehenden Maßnahmen Nordkoreas würden den USA das größte jemals erlebte Leid in ihrer Geschichte zufügen. Dabei hatte Haley am Tag zuvor versucht, Nordkorea die offenbar latente Angst vor einem Krieg zu nehmen.
We don't take pleasure in further strengthening sanctions today. We are not looking for war. The North Korean regime has not yet passed the point of no return.
Man suche nicht den Krieg, empfinde kein Vergnügen, Sanktionen zu verschärfen, sagt sie. Nordkorea habe die letzte rote Linie noch nicht überschritten. Russland und China, beide Nationen, hatten zuvor die ursprünglich noch schärfer formulierte Resolution der USA entschärft. Kein totales Ölembargo, obendrein der Hinweis, dass jetzt alle Seiten Gespräche suchen und diplomatische Lösungen anstreben müssten. Russland hatte auf diese Passage bestanden, China und Russland zudem erneut auf ihre sogenannte Roadmap für Nordkorea hingewiesen. Freeze for Freeze heißt der Plan. Nordkorea gibt sein Nuklear- und Raketenprogramm auf, die USA ihre ausgeweitete Militärkooperation mit Südkorea samt Manövern in den Gewässern von Nordkorea. Unterschiedliche Ansätze, nennt das Japans UN-Botschafter. Sie haben ja die unterschiedlichen Sichtweisen gehört, aber wir sind geeint in dem Punkt, dass es keine militärische Lösung gibt und wir nutzen die Sanktionen lediglich als Werkzeug für eine friedliche Lösung.
To have a peaceful resolution to the problem.
Bemerkenswert jedenfalls, dass China eng mit den USA bei der Erarbeitung der Resolution kooperierte. Es kommt auch nicht alle Tage vor, dass eine amerikanische UN-Botschafterin das überaus gute und intensive Verhältnis zwischen Präsident Trump und dem chinesischen Präsidenten öffentlich lobt.
Without the strong relationship that has developed between President Trump and Chinese President Xi, and we greatly appreciate both teams working with us.
Die Nordkorea-Krise, sie lässt jetzt auch die beiden Supermächte wieder näher zusammenrücken.
Georg Schwarte über die Entscheidung der Vereinten Nationen für Sanktionen gegen Nordkorea, allerdings in einer abgeschwächten Form, also mit einem Kompromiss. Ist damit womöglich der Weg zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts geöffnet? Udo Schmidt kommentiert.
Zuckerbrot und Peitsche, diese etwas abgedroschene Phrase gewinnt im Nordkorea-Konflikt Aktualität. Die Sanktionen gegen Nordkorea sind noch einmal deutlich verschärft und langfristig werden sie den wirtschaftlichen Spielraum Kim Jong-uns, des jungen Diktators, auch einengen. Des jungen Diktators, der zwar gerne als verrückt oder überhaupt nicht einschätzbar bezeichnet wird, der aber möglicherweise ganz und gar pragmatisch handelt, in seiner ganz eigenen Logik. Nordkorea muss Atommacht werden, nur so wird es wahr und ernst genommen, so der Leitsatz der Kims, die Nordkorea seit fast 70 Jahren schikanieren. Also wird Kim Jong-un von diesem Weg nicht abgehen. Die Drohung mit Krieg von US-Präsident Donald Trump und seiner Vertreterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley immer wieder vorgebracht, bestätigt die Nordkoreaner nur in ihrer Wahrnehmung der Welt. Und könnte in der Machtzentrale in Pyongyang zu der Überlegung führen, dass man besser zuerst losschlägt. Angesichts der Machtverhältnisse ein militärstrategisch nachvollziehbarer Gedanke. Die Sanktionen des Sicherheitsrates bieten nun, gerade wegen der noch einmal schwer erkämpften Einigkeit, die Möglichkeit, Nordkorea ökonomisch die Grenzen aufzuzeigen, auch weil China den Sanktionsweg immer weiter mitgeht, wenn auch zögerlich. Und nach oben bleibt noch ein wenig Luft. Irgendwann stimmt China eventuell auch einem vollständigen Ölembargo zu. Diese implizite Drohung zumindest sollte Nordkorea ernst nehmen. Gleichzeitig aber enthält die Resolution die Passage, dass der Atomstreit politisch gelöst werden müsse, und damit ein Gesprächsangebot. Ein Angebot, das Nordkorea zwar aufwerten würde, die immer gefährlichere Eskalationsspirale aber endlich bremsen könnte, in der sich Kim Jong-un und Donald Trump wie gefangen drehen. Ihr testet keine weiteren Raketen, wir planen vorerst keine weiteren Manöver mit Südkorea, so könnte es losgehen. Könnte, falls der junge Kim sich Gespräche innenpolitisch wirklich zutraut und falls Donald Trump den entscheidenden Gang zurückschalten kann. Wir suchen keinen Krieg, hat die US-Vertreterin Haley während der Dringlichkeitssitzung in New York gesagt. Wir müssen sie unbedingt beim Wort nehmen.
Ein Kommentar von Udo Schmidt im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Heiner Geißler, der CDU-Politiker, war über viele Jahre eine feste Größe in der deutschen Politik. Immer streitbar, immer intelligent, gerne auch ironisch. Man könnte auch sagen, einer der wenigen intellektuellen Köpfe im häufig etwas grauen Politikbetrieb. Heute ist Heiner Geißler im Alter von 87 Jahren gestorben. Armin Angele über eine Lebensgeschichte, die in ganz unpolitischen Regionen begann.
Mit 16 Jahren geht Heiner Geißler an das Jesuitenkolleg in St. Blasien im Schwarzwald. Er ist sehr gläubig. Nach dem Abitur tritt er als Novize dem Jesuitenorden bei, will Priester werden.
Ich war ja voller Idealismus, wollte die Welt verändern und habe die ewigen Gelübde sogar abgelegt. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Und dann habe ich halt nach 4 Jahren festgestellt, von den 3 Gelübden kann ich 2 nicht so gut halten. Das war nicht die Armut, deswegen bin ich da wieder rausgegangen. Ich habe festgestellt, dass ich ohne Frau nicht leben kann.
Bedingungsloses Dienen, absoluter Gehorsam, auch das ist nichts für Geißler. Er beginnt zu studieren, erst Philosophie, dann Rechtswissenschaften in München und Tübingen. Hier beginnt er, sich politisch zu engagieren. Nach dem Studium arbeitet Geißler erst als Richter in Stuttgart und wird dann Leiter des Ministerbüros im Sozialministerium von Baden-Württemberg. 1965 kommt er erstmals in den Bundestag. 1967 wird Geißler nach Rheinland-Pfalz geholt, als Sozialminister. Die Zeit in Rheinland-Pfalz, davon spricht er noch in hohem Alter.
Also mehr Freude, mehr Spaß, schöner und so weiter, das war natürlich Minister in Rheinland-Pfalz, das ist klar.
Im Mai 1969 wird Ministerpräsident Altmaier von Kohl-Anhängern zum Rücktritt gedrängt. Kohl wird Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Kohl und Geißler helfen sich stets gegenseitig und steigen so beide auf. Als Kohl 1982 Bundeskanzler wird, holt er Geißler nach Bonn und macht ihn zum Familienminister. Geißler führt Erziehungsgeld ein und sorgt dafür, dass die Erziehungsjahre bei der Rente angerechnet werden. 1977 macht Kohl Geißler zum CDU-Generalsekretär. 12 Jahre behält Geißler dieses Amt, so lange wie kein anderer in der Partei. Doch Geißler ist nicht nur Kohls Gehilfe. Er stößt parteiinterne Debatten an, modernisiert die CDU. Doch nicht alle schwärmen für Geißlers neuen Kurs der Mitte. Bei Konservativen in der Partei eckt Geißler an, später auch bei Kohl. Sein Verhältnis zu Kohl beschreibt Geißler später so.
Wir waren sehr befreundet und diese Freundschaft ist in der Tat der Macht geopfert worden.
1989 kommt es zum endgültigen Bruch. In der CDU drängen einige darauf, dass Lothar Späth CDU-Chef werden soll. Kohl empfindet das als Putsch. Er macht Geißler dafür mitverantwortlich und entmachtet ihn als Generalsekretär. Trotzdem behält Geißler noch lange Zeit hohen Einfluss in der Partei. Erst 2002 verlässt er die Politik und ist darüber im Nachhinein nicht besonders traurig.
Ich bin fast alles gewesen in der Politik. Ich war Minister und Generalsekretär und Abgeordneter. Ich muss noch nicht nachts vor lauter Verzweiflung im Bett stehen und mich fragen, warum bist du nicht Bundeskanzler geworden? Ganz im Gegenteil.
Geißler bleibt unbequem. 2007 schließt er sich der globalisierungskritischen Organisation ATTAC an. Als 80-Jähriger wird er Vermittler beim umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21.
Ich bin jemand, der eben immer sehr umstritten war. Ich habe deswegen in der Politik Gegner, sogar richtige Feinde gehabt. Aber ich bin froh, dass es so gelaufen ist.
Und froh über diesen profilierten Menschen und Politiker waren auch viele seiner Parteifreunde und auch politische Gegner. Alex Krämer mit Reaktionen auf den Tod Heiner Geißlers.
2 Charakterzüge prägen die Erinnerung an Heiner Geißler. Einmal intellektuelle Präzision und Schärfe und dann die Lust an der Auseinandersetzung, am Streit. Auf diese beiden Eigenschaften nehmen fast alle Bezug, die Geißler heute würdigen. Allen voran die, die wie er als Modernisiererin der CDU gilt, Angela Merkel.
Intellektuell herausragend, rhetorisch brillant, streitbar, selbstbewusst. Auch die eigenen Reihen, die eigene Partei schonte er nicht mit offenen Worten.
SPD-Chef Martin Schulz nennt Geißler einen streitbaren Geist und klugen Analytiker. Die SPD-Ministerpräsidentin seines Heimatlandes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, erinnert, wie die Kanzlerin, an den Modernisierer Geißler.
Er hat beispielsweise die Sozialstationen ins Leben gerufen. Er hat das erste Kindertagesstättengesetz ins Leben gerufen. Er war wirklich immer modern und fortschrittlich denkend. Und mit Heiner Geißler sich zu unterhalten, hat wirklich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil er ein hochgebildeter Mensch war. Er ist auch milde geworden im Alter, muss man sagen. Also man konnte wirklich auf eine sehr konstruktive Art und Weise miteinander umgehen.
Nach dem Ende seiner aktiven Politikerlaufbahn engagierte Geißler sich weiter, war bei den Globalisierungskritikern von Attac aktiv, höchst ungewöhnlich für einen CDU-Mann. Die Grünen, mit dem Generalsekretär Geißler in den 80ern oft über Kreuz, haben genau das an ihm geschätzt. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
Ungerechtigkeit und Armut haben ihn wütend gemacht. Er hat sich für Umweltschutz eingesetzt als einer der ersten in seiner Generation.
Auch die Linke trauert. Einer der profiliertesten Politiker der Nachkriegszeit sei gestorben, sagt der frühere Parteichef Oskar Lafontaine. Wie kaum ein anderer habe Geißler die Fehlentwicklungen des globalen Kapitalismus kritisiert.
Alex Krämer mit Reaktionen auf den Tod Heiner Geißlers. Unerfreulich und angespannt wie nie zuvor ist seit Monaten das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der Türkei und damit zwischen zwei Ländern, die sehr viel verbindet in politischer und vor allem menschlicher Hinsicht. Dennoch, der politische Ton zwischen beiden Regierungen bewegt sich inzwischen jenseits der diplomatischen Gepflogenheiten. Unter anderem gibt es von Seiten der Türkei eine Art Reisewarnung für Deutschland. In Deutschland wiederum werden die Warnhinweise für Türkei-Reisen ebenfalls überarbeitet. Außerdem wird über einen Stopp von Waffenlieferungen an die Türkei debattiert. Immerhin ein NATO-Partner. Aus Berlin, Christoph Brössel.
Im Umgang mit Rüstungsexporten in die Türkei deutet sich eine Auseinandersetzung innerhalb der Großen Koalition an. Außenminister Gabriel will Lieferungen für den NATO-Partner stoppen.
Die großen Anträge, die die Türkei derzeit an uns stellt, das sind wirklich nicht wenige, haben wir alle on hold gestellt.
Also auf Eis gelegt, sagte Gabriel gestern bei einer Veranstaltung des Handelsblattes. Bundeskanzlerin Merkel lehnt ein generelles Exportverbot ab. Auf NDR Info sagte die Bundeskanzlerin:
Die Türkei ist mit uns gemeinsam in der NATO. Wir entscheiden von Fall zu Fall, was wir an Rüstungsgütern exportieren. Und es sind hier schon sehr viel restriktivere Betrachtungen angestellt worden. Dennoch sind wir in einem gemeinsamen Kampf gegen auch den IS, gegen den islamistischen Terror.
Die Bundesregierung hat im Jahr 2000 Leitlinien beschlossen, Lieferungen an NATO-Partner grundsätzlich nicht zu beschränken. In den ersten 8 Monaten dieses Jahres lieferten deutsche Unternehmen Rüstungsgüter im Wert von 25 Millionen Euro in die Türkei. Im gesamten Jahr 2016 waren es Waren im Wert von knapp 84 Millionen Euro. Die Bundesregierung veröffentlicht nur, welche Geschäfte genehmigt worden sind. Abgelehnte Aufträge bleiben geheim. Das schwierige Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wird zunehmend eine Belastung für die NATO. Die russische und die türkische Regierung haben bekannt gegeben, einen Vertrag über den Kauf eines Raketenabwehrsystems abgeschlossen zu haben. Das türkische Militär soll künftig 4 Batterien vom Typ S-400 betreiben. Kaufpreis 2,5 Milliarden Dollar. Das Geschäft ist brisant. Innerhalb der NATO wird die Türkei das einzige Land sein, das ein russisches Raketenabwehrsystem betreibt. Jedes Land sei bei dieser Entscheidung frei, sagte ein NATO-Sprecher und ergänzte auf Anfrage, dass verschiedene Systeme miteinander verbunden werden können, sei fundamental für die NATO, um gemeinsam Missionen ausführen zu können. Experten sind sich uneins, ob die verschiedenen Systeme miteinander verknüpft werden können.
Aus Berlin war das Christoph Brössel. Deutschland auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl. Da stellen sich Bundeskanzlerin Merkel und ihr Herausforderer Martin Schulz Interviews im Fernsehen und, wie eben schon erwähnt, auch im Hörfunk bei NDR Info. Das Gespräch mit Schulz wird übermorgen stattfinden. Heute stellte sich bereits die Kanzlerin den Fragen. Anja Günther berichtet aus Berlin.
Angela Merkel mag nicht weit vorausschauen. Was wäre, wenn wir das Jahr 2021 schrieben, sie erneut 4 Jahre lang Bundeskanzlerin gewesen wäre? Was hätte sich verändert? Merkel beantwortet diese Frage nicht und lenkt den Blick auf die Bundestagswahl am 24. September. Was sie vor allem anpacken will, sollte sie wieder Bundeskanzlerin werden, ist, mehr Menschen in Arbeit zu bringen.
Wir wollen die Arbeitslosigkeit bis 2025 noch einmal halbieren, nachdem wir es jetzt schon in den letzten 10 Jahren geschafft haben, sie zu halbieren. Und das wird viele Anstrengungen angesichts der veränderten Welt erfordern.
Vollbeschäftigung in Deutschland, das würde sich aus Merkels Sicht auf vieles positiv auswirken. Auf die Renten, die Bildungsgerechtigkeit, das Wohl der Familien. Im Wahlkampf der Union spielt noch ein anderes Thema eine wichtige Rolle, die innere Sicherheit. Und die Frage, wie weit die Bundesregierung gehen soll, um die Aufklärung schwerer Straftaten und die Fahndung nach Straftätern oder Terroristen zu erleichtern. An einem Berliner Bahnhof wird derzeit ein System zur automatisierten Gesichtserkennung per Videokamera getestet. Datenschützer sehen darin einen Verstoß gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Der Test läuft 6 Monate. Angela Merkel sprach sich im Interview auf NDR Info dafür aus, das Instrument der automatisierten Gesichtserkennung in Zukunft zu nutzen, sollten es die technischen Möglichkeiten zulassen.
Wir müssen alles tun, um Täter zu identifizieren. Die Aufklärungsraten sind nicht ausreichend aus der Sicht der Bevölkerung und die Bevölkerung hat recht, um Opfer zu schützen oder Opfer zumindest zu ihrem Recht zu verhelfen und Täter auch dann ihrer gerechten Strafe zu überführen.
Sorge bereitet der Bundeskanzlerin unverändert das angespannte deutsch-türkische Verhältnis und die Inhaftierung mehrerer deutscher Staatsbürger in der Türkei. Für das Land gelten Reisehinweise des Auswärtigen Amtes. Eine offizielle Reisewarnung gibt es bisher nicht, sie ist aber mittelfristig denkbar. Merkel bekräftigte auf NDR Info, dass die Bundesregierung im Umgang mit der Türkei auf ein abgestuftes Vorgehen setzt.
Natürlich behalten wir uns auch weitere Schritte vor. Ich glaube, man muss sehr aufmerksam sein und deshalb müssen die Menschen die Hinweise lesen, gerade haben wir erlebt, dass türkischstämmige Menschen doch auch bestimmten Gefährdungen ausgesetzt sind. Deshalb sind die Hinweise hier nochmal besonders stark.
In den kommenden Tagen wird Angela Merkel vermutlich ihre diplomatischen Gespräche mit der türkischen Regierung fortsetzen und parallel dazu ihre Wahlkampftour quer durch die Republik. Dass ihre Wahlkampfauftritte nicht mehr völlig ungestört verlaufen, ihre Reden durch Pfiffe, Geschrei und Merkel-muss-Wegrufe gestört werden von Protestlern vom rechten Rand, davon will sich die Kanzlerin und CDU-Bundesvorsitzende nicht beeindrucken lassen.
Ich finde, dass wir so die Probleme Deutschlands nicht lösen können, aber ich fahre ganz bewusst dann auch an diese Orte, um einfach Menschen auch Mut zu machen und deutlich zu machen, dass es eben auch ganz andere politische Einstellungen gibt und ich finde, wir müssen hier Flagge zeigen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel im Interview auf NDR Info. Am Donnerstag wird sich SPD-Chef Martin Schulz den Fragen stellen. Es geht um das wichtigste Reformprojekt des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, um die Lockerung verschiedener Regelungen auf dem Arbeitsmarkt. Sein Ziel ist dabei, die noch immer wenig dynamische französische Wirtschaft anzukurbeln. Aber, wie vorherzusehen, seine Pläne stoßen auf Gegnerschaft. Eine allerdings auch zersplitterte Gegnerschaft. Ein Teil seiner Kritiker hat heute demonstriert, am ersten von drei Aktionstagen. Aus Frankreich Marcel Wagner.
Es waren ganz ähnliche Bilder, die heute aus zahlreichen Städten in Frankreich über die Bildschirme flackerten. Demonstranten unter wehenden roten Fahnen der extrem linken Gewerkschaft CGT, geeint in der Wut über die geplanten Arbeitsmarktreformen von Präsident Emmanuel Macron.
Aujourd'hui, on est dans la rue.
Wir sind heute auf der Straße, um Nein zu sagen zu diesem Arbeitsgesetz XXL, zu Macrons Erlassen. Denn diese werden viele Auswirkungen auf die gesamte Arbeitswelt haben, die von diesen Maßnahmen betroffen sein wird. Sagte etwa dieser Demonstrant in Toulouse. Dort berichteten Medien von einigen tausend Teilnehmern, vielleicht nicht ganz so viele wie von der CGT erhofft. Kein Wunder also, dass Cédric Cobert, oberster Funktionär vor Ort, die Zahlen nicht ganz so wichtig nahm. Für uns ist das ein allererster Protesttag unter guten Vorzeichen. Aber was für uns sowieso viel wichtiger ist, das ist die Mobilisierung in den Unternehmen, in der Verwaltung zu betrachten. Das hat überall schon am Morgen sehr stark begonnen. Tatsächlich war am Morgen hier und da der Nahverkehr bestreikt worden. Auch einige öffentliche Einrichtungen funktionierten nicht so wie sonst. Also wollte auch Philippe Martinez gar nicht abwarten. Noch längst waren nicht alle der rund 180 in ganz Frankreich geplanten Demos gestartet. Da feierte der Chef der CGT den Tag bereits als vollen Erfolg und nutzte die Gunst der Stunde für starke Sprüche in Richtung Präsident Macron. Wir haben schon andere Regierungen erlebt, die entschlossen waren, aber gegenüber der Mobilisierung der Angestellten, der Arbeiter, der Rentner, der Jugend von ihren Projekten abrücken mussten. Und das ist ganz klar das Ziel unserer ersten Mobilisierung. Eines der größten Probleme dabei dürfte allerdings die tiefe Spaltung der Opposition selbst sein. Zwar zeigten sich heute mit Jean-Luc Mélenchon und Benoît Hamon etwas überraschend gleich zwei Schwergewichte der linken Politik bei den Demonstrationen. Andere gemäßigte Gewerkschaften hatten ihre Mitglieder aber ganz bewusst nicht auf die Straße gerufen und wollen nun eigene Protesttage organisieren.
Marcel Wagner über die heutigen Demonstrationen in Frankreich. NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Die Lage rund um die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin spitzt sich zu. Heute haben sich auffällig viele Piloten krank gemeldet. Etwa 100 der geplanten 750 Flüge mussten gestrichen werden. Tausende Passagiere warteten auf Flughäfen. Carsten Zumack berichtet über den aktuellen Stand und mögliche Hintergründe.
Am Morgen hatten sich 200 Piloten unerwartet krank gemeldet. Beobachter gehen von einer konzertierten Aktion aus, um Druck in den laufenden Übernahmeverhandlungen auszuüben. In der Folge sind bundesweit mindestens 100 Flüge gestrichen worden. Augenzeugen berichten von teilweise chaotischen Zuständen, beispielsweise auf dem Flughafen Berlin-Tegel. In einem dringlichen Appell warnte die insolvente Gesellschaft inzwischen, wenn sich die Situation nicht kurzfristig ändere, würde man den Betrieb und damit jegliche Sanierungsbemühungen einstellen müssen. Allein der heutige Tag koste mehrere Millionen Euro, teilte Konzernchef Winkelmann mit. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten auf, den Flugbetrieb weiter aufrechtzuerhalten, um ihre Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Gleichwohl hieß es, die Krankmeldung vieler Piloten sei keineswegs verwunderlich. Warum so viele Mitarbeiter heute nicht zur Arbeit erschienen sind, ist derweil noch unklar. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat nach eigener Aussage nicht zu einer Protestaktion aufgerufen. Dennoch dürfte die Massenkrankschreibung mit den laufenden Übernahmeverhandlungen bei Air Berlin zusammenhängen.
Carsten Zumack aus Berlin. Viel Licht, wenig Schatten. Das ist die Kernaussage in dem Bericht Bildung auf einen Blick, den die OECD regelmäßig vorlegt, alle Jahre wieder. Kilian Pfeffer fasst einige der Ergebnisse zusammen.
Deutschland steht insgesamt gut da mit seinem Bildungssystem, findet die OECD, die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit. Wer studiert oder auf eine Fachhochschule geht, hat sehr gute Chancen auf einen Job, genauso wie jemand mit Berufsabschluss oder dualer Ausbildung. Ein gutes Zeugnis für Bundesbildungsministerin Johanna Wanka.
Ich habe mich über den OECD-Bericht gefreut. Und ich denke, man kann in der Politik sich auch mal freuen.
Besonders erfreulich, mehr als jeder dritte Hochschulabsolvent hat ein MINT-Fach studiert, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, berichtet die OECD. Deutschland ist damit führend unter allen 35 OECD-Ländern. Heino von Meyer, Leiter der OECD-Zentrale in Berlin.
Und die Beschäftigungschancen sind in diesem Bereich hervorragend. Die Beschäftigungsquote liegt in Deutschland bei über 80%, sogar nahe 90%.
Doch einen Pferdefuß gibt es. Zwar hat sich laut Bundesbildungsministerin Wanka der Anteil der Frauen, die ein MINT-Fach studieren, in den zurückliegenden 12 Jahren verdoppelt, doch zufriedenstellend sei die Quote immer noch nicht. Nur rund ein Viertel aller Menschen, die ein MINT-Studium anfingen, seien Frauen. Das müsse sich verbessern, meint Johanna Wanka. Und?
Wo es aber wirklich schlecht ist, das ist im Bereich der beruflichen Ausbildung. Da haben wir Frauen in den technischen Berufen 12% und weniger junge Frauen, die überhaupt in die duale Ausbildung gehen. Also wir müssen uns jetzt konzentrieren, finde ich, auf den Bereich der beruflichen Ausbildung.
Das sieht Susanne Eisenmann ähnlich. Die baden-württembergische Kultusministerin ist aktuell Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Eisenmann hat sich für die Zeit ihres Vorsitzes vorgenommen, ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die berufliche Bildung eine gleichwertige Alternative zu einem Studium ist, auch für Frauen. Susanne Eisenmann.
Es gibt in allen Bundesländern vielfältige Programme, bereits im Grundschulbereich diese Neigung, diese Lust zu fördern. Und deshalb geht es darum, dass wir da auch weiter konsequent an Projekten arbeiten, die es in die Fläche bringen, um hier tatsächlich den Ausgleich zwischen männlich und weiblich stärker in den Bereich zu bekommen.
Kilian Pfeffer über die Bildungsstudie der OECD. Freies WLAN für alle überall. Nun ja, ganz so weit gehen die Pläne der Europäischen Union noch nicht. Aber zumindest einen Schritt in diese Richtung möchte sie machen. Mit der Unterstützung von mehreren tausend kostenlosen Internetzugangspunkten für die Bürger in der gesamten EU. Karin Bentsch über den schönen Plan.
Die EU will Hotspots an bis zu 8000 Orten in Europa finanzieren. Auf öffentlichen Plätzen, in Krankenhäusern und Büchereien sollen Bürger bald zusätzlich kostenfrei online gehen können. Es geht vor allem um Orte, die bislang noch keinen Zugang zu öffentlichem WLAN haben. Für die Initiative Wi-Fi for EU stehen in den kommenden 2 Jahren 120 Millionen Euro zur Verfügung. Das Europaparlament hat heute mehrheitlich dafür gestimmt. Um den bürokratischen Aufwand möglichst gering zu halten, sollen sich die Interessenten für Internetgutscheine bewerben können, die Startkosten vollständig abdecken. Wer den Zuschlag bekommt, muss den Hotspot für mindestens 3 Jahre zur Verfügung stellen. Befürworter sehen in Wi-Fi for EU ein starkes politisches Signal. Die Initiative werde dazu beitragen, dass vor allem entlegene Dörfer nun Zugang zum Internet bekommen, was für Unternehmen und Privatleute wichtig sei. Die Kritiker der Initiative bezweifeln den Nutzen des kostenfreien WLANs, wenn in den Orten kein leistungsfähiges Internet vorhanden ist. Sie fordern den massiven Ausbau von schnellen Internetverbindungen auf dem Land und in strukturschwachen Regionen.
Karin Bentsch über die Pläne der EU für eine bessere Internetversorgung der Bürger in Europa. So viel für heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.